Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen.
Heute sprechen wir mit Professor Mario Schiffer, dem Direktor der Klinik für Nephrologie und des Transplantationszentrums am Uniklinikum in Erlangen. Professor Schiffer beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit einer ganz besonderen Zelle in der Niere, dem Podozyten. Seine Grundlagenforschung hat er auch schon immer mit dem Interesse an entsprechenden glomerulären Erkrankungen verbunden. An diesem reichen Erkenntnisschatz wird er uns heute teilnehmen lassen. Herzlich willkommen, Professor Mario Schiffer. Lieber Mario, stell dich doch unseren Zuhörerinnen ganz kurz vor.
Ja, du hast es ja in deinen einleitenden Worten schon ausgedrückt. Mein Name ist Mario Schiffer. Ich leite die Medizinische Klinik 4 für Nephrologie und Hypertensiologie am Universitätsklinikum Erlangen.
Ja, hallo, auch nochmal von mir, Professor Schiffer. Wie sind Sie denn im Fachbereich Nephrologie gelandet? War das ein Zufall oder ja, wie haben Sie den Weg in die Nephrologie gefunden?
Alles war tatsächlich purer Zufall. Und ich habe meine Doktorarbeit in der Biochemie gemacht. An der Freien Universität in Berlin habe ich studiert und dort hatte ich ein Thema, was eigentlich eher gastroenterologisch gewesen ist, nämlich das Kolonkarzinom. Ich habe da monoklonale Antikörper hergestellt gegen Glykoproteine. Also ich habe einen Schwerpunkt in Proteinbiochemie damals gehabt. Und ja, wie das eben so ist, wenn man thematisch mit einem bestimmten Thema startet, dann ist es oftmals so, dass man meint, dass das eben auch die Fachrichtung ist, in der man dann halt hinterher später dann seine Ausbildung dann auch fortsetzt. Aber es kam dann irgendwie ganz anders. Also nachdem ich meine Doktorarbeit fertiggestellt hatte, war ich relativ zeitnah in meinem Studium dann schon so fortgeschritten, dass ich Lust gehabt habe, nochmal einen kurzen Auslandsaufenthalt während des Studiums zu machen, weil ich neben Proteinbiochemie noch andere Methoden kennenlernen wollte. Also mir hat die Laborarbeit wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich ursprünglich dann mit meinem ersten USA-Aufenthalt in St. Louis, Missouri gelandet, in einem kleinen Labor als Summer Student und habe da molekularbiologische Techniken gemacht. Das hatte eher einen rheumatologisch-immunologischen Schwerpunkt. Fand ich auch sehr interessant. Dann habe ich ein bisschen geschwankt, ob das vielleicht die Richtung sein könnte. Ja, und dann hatte mich jemand auf das Biomedical Sciences Exchange Program aufmerksam gemacht. Das ist ein Austauschprogramm, was man während des Studiums machen konnte zwischen Nordamerika und Deutschland. Und da hatte ich mich beworben, habe da auch gleich einen Platz bekommen und bin dann vorgehabt, dann nach St. Louis, Missouri zurückzukehren, weil mir das da auch sehr gut gefallen hatte. Aber ich habe dann die Chance bekommen, nach New York zu gehen, ans Albert Einstein College, in die Bronx. Und das fand ich dann irgendwie attraktiver und habe mich dann dafür entschieden, ein akademisches Jahr dort zu verbringen. Also ich war dann 8 Monate insgesamt dort und habe da in einem Signaltransduktionslabor gearbeitet und dann auch schon das erste Mal mit dem Podozyten tatsächlich Kontakt gehabt. Ja, und das hat mir so gut gefallen. Und der PI dort vor Ort war ein Deutscher, der in die USA ausgewandert ist. Und der hatte dann wiederum Kontakte in die Nephrologie. Und ja, darüber bin ich dann im Endeffekt, als ich dann nach Deutschland zurückgekehrt war und mein Examen dann hinter mich gebracht hatte, war ich dann so ein bisschen auf dieser Schiene, dass ich mich in der Nephrologie dann halt auch für meine klinische Ausbildung bewerbe.
Okay, also das heißt über die Forschung in die Nephrologie und da bist du ja immer geblieben, soweit ich weiß. Kannst du vielleicht sagen, dass es 1-2 Leute gab, wo du sagen würdest, die haben das jetzt maßgeblich beeinflusst oder getriggert oder wo du sagen würdest, das sind die Mentoren gewesen, die für dich die Leitschienen gebildet haben?
Ja, also man muss schon sagen, also auch während des Studiums war die Nephrologie jetzt schon ein Teilbereich, den ich sehr, sehr interessant gefunden habe. Ich habe damals, als ich an der FU in Berlin studiert habe, hatte ich ein pathophysiologisches Seminar besucht bei Klaus Hierholzer, der in der Physiologie einen sehr großen Namen gehabt hat und seine Vorlesungen, muss man sagen, waren wirklich hervorragend. Und das war eine der wenigen Vorlesungen, die ich besucht habe, in denen Studenten wirklich auf der Treppe gesessen haben. Also das war wirklich schon sehr lange bekannt. Das hatte mich schon fasziniert, deshalb war die Nephrologie gar nicht so abwegig. Und ich habe dann so ein freiwilliges pathophysiologisches Seminar bei Herrn Hierholzer gemacht und da hatte ich auch schon mal so ein bisschen Kontakte zur Nephrologie, parallel eben zu meiner Doktorarbeit. Darum war mir das nicht so ganz so fremd. Und dann war natürlich einer meiner Mentoren entsprechend der Professor Erwin Böttinger, bei dem ich dann über das BMEP-Programm in den USA gewesen bin, der mich dann auch sehr geprägt hat, muss man sagen. Das war eine sehr produktive Zeit, schon innerhalb dieses Austauschprogrammes. Und über ihn bin ich dann für das AIP in der Nephrologie gelandet bei Professor Sterzel, wo ich meine klinische Ausbildung dann angefangen habe. Und ja, das war schon auch eine sehr prägende Phase, muss man sagen. Es war jetzt eine ganz andere Art von Abteilungsführung, sehr autoritär und oldschool noch. Und Bernd, da wir beide das zusammen hinter uns gebracht haben, kannst du davon auch natürlich ein Liedchen singen. Aber es war eine wirklich sehr prägende Zeit, muss man sagen. Und ich habe dann da nur etwas mehr als das AIP dann verbracht, weil ich und hatte mit Herrn Sterzel damals eigentlich immer ja, einige Diskussionen, weil ich sehr gerne wieder sehr schnell zurück in die USA wollte, um meine Projekte zu beenden. Das war für mich, weil die Befunde, die ich da in dieser Studentenzeit schon gesammelt hatte, die waren einfach wirklich so, hatten so viel Potenzial, dass ich gedacht habe, wenn ich das jetzt nicht beende, dann macht das jemand anders zu Ende und das wäre irgendwie sehr schade. Das hat Herr Sterzel dann auch eingesehen und hatte mich dann gehen lassen. Und ich wollte dann mit einem normalen DFG-Stipendium, mit dem ich rübergegangen bin, etwa 2 Jahre in den USA bleiben. Und ja, daraus wurden dann 4 Jahre. Also ich habe wirklich intensiv 4 Jahre grundlagenwissenschaftlich geforscht und nur wenig klinische Erfahrung in der Zeit dann gesammelt. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft das Emmy-Noether-Programm bekommen habe, mit dem ich dann zurück nach Deutschland wechseln konnte und gleichzeitig mit meiner klinischen Ausbildung parallel sozusagen mein Labor aufbauen konnte. Also das Noether-Programm war wirklich für mich, würde ich jetzt mal so sagen, absolut der Schlüssel zum Erfolg, weil ich auf der einen Seite nach ganz guter Planung, weil ich schon die Leute für mein Labor rekrutiert habe, da war ich noch in den USA, also ich habe quasi am gleichen Tag in Deutschland angefangen wie mein Labor. Und erstmal muss ich dazu sagen, das war dann nicht in Nürnberg, weil Professor Sterzel damals als mein Mentor in Deutschland dann leider verstorben ist in der Zwischenzeit, sodass ich erstmal auf Mentorensuche war. Und dann hat es mir an der Medizinischen Hochschule in Hannover am besten gefallen bei Hermann Haller, der mir dann eine sehr gute Ausgangsposition und Ausgangsmöglichkeiten geboten hat. Mit dem Stipendium war ich natürlich nicht nur selbst finanziert, sondern eben halt auch meine Arbeitsgruppe. Also das war, glaube ich, für beide Seiten eine Win-Win-Situation, dass ich in die Abteilung dann dort gegangen bin. Und ja, das hat mir halt natürlich ermöglicht, nach einer kurzen Einarbeitungszeit der Mitarbeiter auf ganz gutem Niveau weiter halt Forschung zu machen, aber parallel eben meine klinische Ausbildung nicht zu vernachlässigen, sondern dann konnte ich halt prima eigentlich alle Rotationen und alles, was für eine fundierte Facharztausbildung notwendig ist, dann absolvieren. Das hat definitiv nicht unter meiner Laborzeit gelitten. Und parallel dazu konnte ich dann immer mal wieder im Labor vorbeischauen und gucken, was die Projekte tatsächlich so machen. Also das war wirklich eine sehr produktive Zeit.
Ja, und da hatten Sie ja dann auch ziemlich optimale Bedingungen. So einen Weg kann man ja auch schlecht ohne ein gutes Team gehen. Was bedeutet für Sie Teamarbeit? Haben Sie eine besonders positive Erfahrung in irgendeinem Team in Ihrer Laufbahn gemacht? Und was kann man sich vielleicht von denen abschauen?
Also ich glaube, ich hätte meinen Weg überhaupt nicht einschlagen können, wenn ich jetzt nicht als Teamplayer aufgetreten wäre, egal wo ich sozusagen eingesetzt gewesen bin. Also ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, wenn man sich als Einzelkämpfer irgendwo verliert. Das führt einen nicht besonders weit, das muss man sagen. Also ich glaube, ich habe sowohl das, was ich in meiner wissenschaftlichen Ausbildung gelernt habe, das habe ich gern geteilt an Wissen mit anderen. Und dann habe ich wiederum davon profitiert, dass andere mich unterstützt haben, wenn es Experimente gab, wo mir jetzt der Hintergrund etwas gefehlt hat. Das ist auf dieser Ebene ganz klar so. Und natürlich kennen wir das, glaube ich, alle, dass in der stationären Zusammenarbeit, wenn man da mit netten Kollegen zusammenarbeitet, das einfach wunderbar ist, wenn man sich dann gegenseitig ergänzt, gerade wenn man knifflige Fälle zu bearbeiten hat oder wenn es eben viele Stressphasen gibt, wo man dann sich auf die Kollegen halt verlassen muss, die einen dann unterstützen, ja, um die Arbeitsleistung sozusagen dann auch zu bewältigen.
Und wenn du, ich meine, du hast ja schon sehr früh eine eigene Labortruppe gehabt. Wenn du da jetzt mal zurückschaust, wir haben ja sehr viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du jetzt so junge Assistenzärztinnen vor dir hast, was würdest du denn denen so als Tipp mit auf den Weg geben? Was ist denn so aus deiner Sicht was sind denn die wichtigsten Führungskompetenzen, die man sich aneignen sollte, wenn man auch im Rahmen seiner Laufbahn dann irgendwann eine Führungsposition anstrebt?
Ich glaube, das Wichtigste ist Kommunikationsfähigkeit. Also ich glaube, das ist sicherlich mit eine der wichtigsten Kompetenzen, die man haben sollte. Man sollte in der Lage sein, Konfliktsituationen relativ schnell zu lösen. Es bringt überhaupt nichts, wenn man das in irgendeiner Form auf die lange Bank schiebt, sondern da muss man sich Strategien da müssen sich Strategien bilden, dass man Konflikte möglichst schnell löst. Also das ist, denke ich, sehr wichtig und dann würde ich halt sagen, ein hohes Maß an Resilienz. Ich glaube, jeder, der mal im Labor gearbeitet hat, der weiß, dass es ein schwerer Fehler ist, wenn man sich mit seinen Laborergebnissen identifiziert, denn wenn man seriöse Wissenschaft betreibt, dann gehört leider halt auch dazu, dass ganz viele Ergebnisse, die man produziert, niemals so weit kommen, dass sie irgendwo publiziert werden, weil sie ins Nichts führen. Und man muss sich ja ständig immer wieder hinterfragen und die Hypothese, die man aufgestellt hat, hinterfragen. Und man muss offen dafür sein, glaube ich, dass man, wenn man ganz andere Ergebnisse bekommt als das, was man eigentlich erwartet hat, dass man die dann halt wieder im Gesamtkontext gewinnbringend interpretieren kann. Also ich bin wir sind auf dem Weg einfach zu dem eigentlichen Ziel. Oftmals Nebenwege haben sich da aufgetan, die sich durchaus gelohnt haben, auch zu untersuchen. Und das ist je nachdem, in welchem Forschungsgebiet man arbeitet. Und der Podozyt war jetzt ein Zellkultursystem, was gerade ganz neu war. Das gab es vorher noch nicht, dass man diese Zelle in Kultur halten konnte. Und deshalb war eigentlich alles, was man da produziert hat, potenziell in irgendeiner Form verwertbar und interessant, was man da halt herausbekommen hat. Und das denke ich, ist ganz wichtig, dass man da eine gewisse Offenheit mitbringt und vor allen Dingen das, was man an Ergebnissen produziert, nicht nur unidirektional sieht, sondern dass man es wirklich immer im Gesamtkontext dann bewertet.
Ja, vielen Dank für diese Tipps zu den Kernkompetenzen. Wenn Sie jetzt mal auf die aktuellen Entwicklungen in der Nephrologie schauen, was denken Sie, wie sehen die Trends in der Nephrologie aktuell aus und wohin aber sollte die Nephrologie sich vielleicht hin entwickeln?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Teilbereiche. Also ich würde jetzt sagen, ein für mich ganz wichtiger Teilbereich, das ist die Genetik. Ich glaube, das ist wirklich ein Feld, was uns ganz neue Dimensionen eröffnen wird. Also unsere Diagnosen basieren ja momentan halt immer noch überwiegend auf dem, was der Pathologe im Mikroskop tatsächlich sieht. Aber wenn man jetzt beispielsweise bei einer podozytären Erkrankung wie der FSGS bleibt, dann glaube ich, dann wird die genetische Dimension, die sich da eröffnet, einfach noch viel, viel, ja, viel, viel vielschichtiger werden. Das heißt, ich glaube, dass unsere nephrologische Diagnosefindung eine wahre Renaissance in den kommenden 10 Jahren erleben wird, weil es wird dann eine histologische Diagnose geben, zu der ein genetischer Befund assoziieren ist. Und das wird sehr spannend sein. Wir sehen das ja jetzt schon zum Teil bei den seltenen Erkrankungen und bei den Komplementerkrankungen und so weiter, dass es dann auch immer schon gleich eine genetische Diagnose dazu gibt. Und ich denke, das wird wahrscheinlich ein gewisser Standard werden und vor dem Hintergrund eines bestimmten genetischen Backgrounds dann eine histologische Diagnose zu haben, die dann auch wieder eine Konsequenz für das therapeutische Vorgehen hat. Ich glaube, das wird so einer der Haupttrends sein. Und im Bereich der Transplantation ist natürlich sehr populär in diesem Jahr die Xenotransplantation gewesen. Ich glaube auch, dass das ein spannendes Feld ist, was jetzt in diesem Jahr nochmal einen erheblichen Boost erlebt hat, natürlich durch die ersten Organe von Schweinen, die dann halt Menschen dann auch transplantiert worden sind. Allerdings sind die Ergebnisse natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also ich glaube, wir haben vor 20 Jahren schon gesagt, jetzt kommt die Xenotransplantation bald und wir sind sicherlich einen deutlichen Schritt weitergekommen, gerade weil die notwendigen genetischen Manipulationen jetzt auch im Schwein so hervorragend fast wie in der Maus und so einfach umsetzbar sind wie in der Maus. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich noch ein recht langer Weg sein. Aber das ist eben auch spannend. Ja, und andere Arten der Nierenersatzverfahren, Stammzelltherapien, Organoide, dass man es tatsächlich schafft, in vitro eine neue Niere zu bauen. Ich glaube, da sind wir auch noch sehr weit davon weg, aber das könnte vielleicht auch eine diagnostische Erweiterung zusätzlich sein und nochmal vielleicht quasi den Patienten in die Petrischale bringen, um gewisse therapeutische Regimes auszuprobieren, ob die in irgendeiner Form einen Erfolg bringen, bevor man den Patienten dazu damit exponiert. Also das wäre ja eine tolle Sache, wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, ob jemand steroidrefraktär ist und ohne das jetzt den Patienten damit zu exponieren, man schon in der Zellkultur sehen könnte, das hat keinen Zweck. Also sowas in der Art, das glaube ich, das sind so die Teilbereiche, die die Nephrologie in den kommenden 20 Jahren sicherlich sehr, sehr spannend machen werden.
Und die ja auf jeden Fall wichtig sein werden, ja. Vielleicht nochmal, bevor wir in den Hauptteil kommen, die Frage, die viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer definitiv auch immer interessiert, was macht man denn, wenn man Direktor in Erlangen ist und dann bleibt noch Freizeit übrig und man muss sich die Zeit vertreiben? Also sprich, was machst du zum Entspannen und was stellst du in deiner Freizeit an?
Ich gehe natürlich in der fränkischen Schweiz wandern. Nein, also wandern ist tatsächlich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn ich tatsächlich die Zeit dafür habe und vorzugsweise in den Bergen. Das ist tatsächlich das, wo ich den Kopf am besten frei kriege.
Ja, sehr schön. Wandern gehe ich in meiner Freizeit auch sehr gerne. So, und wir widmen uns heute einer hochspezialisierten Epithelzelle der Niere, dem Podozyten. Die Podozyten bilden durch ihre elegante Form, wie ich finde, im Elektronenmikroskop und eben durch ihre kooperative Funktionsausübung zusammen mit ebenfalls speziellen Endothelzellen und der glomerulären Basalmembran die einzigartige Filtrationsbarriere des Glomerulum. Ich bin wirklich jedes Mal aufs Neue davon begeistert, wie intelligent die Natur diese Strukturen gestaltet hat. Und das Nephrin, ein wichtiger Bestandteil der Schlitzmembran und damit eben dieser Filtrationsbarriere, wurde erst 1999 zum ersten Mal beschrieben, Podozin dann im Jahr 2000. Seither hat sich unser Verständnis und Wissen rund um den Podozyten grundlegend verändert. Umso detaillierter diese Mechanismen verstanden werden, desto gezielter können wir Pathomechanismen phänotypisch lang bekannter Krankheiten herleiten. Das führt zu einem umfassenden Verständnis glomerulärer Schädigung und des gängigen Symptoms der Proteinurie. Dürfen wir Sie einmal bitten, für unsere ZuhörerInnen noch einmal den Podozyten im Orchester der glomerulären Filtrationsbarriere zu platzieren? Was macht diese Zellen eben so einzigartig?
Ja, also sehr gerne. Der Podozyt ist halt tatsächlich, denke ich, mittlerweile eben nicht als Einzelfunktion zu sehen, sondern es ist genau so ein Teamplayer, ja, der im Orchester mit den anderen Zellen innerhalb des Glomerulums funktioniert und der tatsächlich die Eigenschaft hat, dass er sehr, sehr leicht mitreagiert. Das heißt, auch das wird sicherlich in Zukunft nochmal ein sehr spannender Teilbereich sein, wenn man einfach sieht, dass manche Erkrankungen, die sich vielleicht sogar primär am Podozyten manifestieren, vom Phänotyp her nicht unbedingt podozytäre Erkrankungen sind, sondern dass das mehr oder weniger eine, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, unspezifische Mitreaktion des Podozyten ist. Wenn man sich das anschaut, ist der Podozyt ja eine hochspezialisierte Epithelzelle. Mehr ist es eigentlich nicht. Und was den Podozyten am Glomerulum halt so besonders macht, ist, dass eben auf der einen Seite, solange die Zellen noch lebendig sind und noch vorhanden sind, ein enorm hohes regeneratives Potenzial da ist, dass die Zelle sich wieder in ihren Normalzustand verwandelt. Also der typische nephrologische Befund, den man auf vielen Biopsien oder in der Elektronenmikroskopie ja zurückbekommt, ist das Fußfortsatz-Effacement. Also der komplette Verlust des aktinozytoskeletalen Feinskeletts sozusagen und der Feinverzweigung der sekundären Fußfortsätze. Und ja, das ist tatsächlich etwas, das sieht man sehr, sehr häufig. Und Minimal Change ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass wenn man mit der richtigen Therapie zum richtigen Zeitpunkt kommt, man die Zellen dazu bringen kann, diese Fußfortsätze wieder auszubilden und die Schleuse am Glomerulus wird sozusagen wieder dicht. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Andererseits ist es so, wenn die Zelle tatsächlich mal verloren gegangen ist, dann gibt es eben kein echtes regeneratives Teilungspotenzial, weil das terminal entdifferenzierte Zellen sind, also ähnlich wie Nervenzellen können die nicht wirklich regenerativ ersetzt werden, sodass sich dann halt Narbenfelder bilden und das gibt dann irgendwann auch so ein Point of No Return, sodass davon abhängig dann auch das gesamte Glomerulum halt zugrunde geht. Aber wichtig ist, dass man, glaube ich, einfach nochmal versteht, dass der Podozyt selber einfach auf alle möglichen zellbiologischen Vorgänge sehr empfindlich reagiert. Wenn man sich jetzt die Literatur anschaut, und ich hatte jetzt wirklich das Glück, also genau die Jahre, die du da zitiert hast, 1999, 2000, das waren so die Pionierjahre, wo man in der Zellkultur viel mit den Zellen arbeiten konnte und wo dann auch die Folgepublikationen waren und es spielt im Prinzip eigentlich keine Rolle, wenn man podozytenspezifisch irgendeinen zellbiologischen Prozess manipuliert, dann kriegt man immer wieder ein und denselben Phänotyp. Es ist immer wieder Fußfortsatz-Effacement. Das ist schon fast langweilig, muss man sagen, weil egal was man macht, man kreuzt irgendeine Maus mit einer transgenen Überexpression oder einem Knockout podozytenspezifisch ein und findet immer wieder den gleichen Phänotyp. Und das ist tatsächlich etwas, was ich recht faszinierend finde, weil damit die Zelle halt wirklich so eine Schlüsselrolle in der Pathophysiologie dann auch einnimmt. Es ist mehr oder weniger so eine Art Achillesferse am Glomerulus. Und egal was man manipuliert, tatsächlich, man beeinträchtigt in irgendeiner Form immer die podozytäre Funktion. Und andererseits muss man sagen, wenn man sich jetzt nochmal Gedanken darüber macht, was zurzeit therapeutisch angeboten wird, da gibt es ja jetzt auch, Gott sei Dank, eine ganze Vielzahl von Molekülen, die wir momentan halt einsetzen können. Und letztlich reduzieren viele davon einfach schlicht und ergreifend die Proteinurie durch eine Veränderung der glomerulären Filtrationsrate oder durch eine Änderung des glomerulären Filtrationsdrucks, so muss man sagen. An den Zellen selber gibt es bisher kein spezifisches Therapeutikum. Ja, also da sind wir noch auf der Suche, würde ich jetzt halt mal sagen. Aber das macht diese Zelle halt einfach einzigartig, muss man sagen. Also es ist eine hochspezialisierte Zelle, die wie ein Shapeshifter in der Lage ist, ihre Form in ganz kurzer Zeit tatsächlich anzupassen. Also das sind alles sehr schnelle Prozesse von normal zu Effacement und auch wieder zurück. Also das geht wirklich innerhalb von Minuten tatsächlich. Und das ist schon sehr faszinierend. Und ich glaube, dass das regenerative Potenzial der Zelle, ihre Ursprungsform einzunehmen, das ist sehr, sehr stark ausgeprägt bei den Zellen. Und das schaffen die auch, wenn wir beispielsweise mit einem ACE-Hämmer die Proteinurie senken, weil Proteinurie wahrscheinlich auch wieder Proteinurie-Entstehung triggert. Also das ist wie so ein Teufelskreis so ein bisschen. Und wenn man da interferiert, dann gibt man den Zellen einfach die Chance, zu regenerieren. Und das ist das, was dann hinterher den Heilungsprozess auch einleitet. Also das ist schon ein spannender Zelltyp.
Aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen simplifiziert, was du gerade erzählt hast, dann würde man ja sagen, vielleicht spielt es ja gar keine Rolle, wie sozusagen der Schädigungsmechanismus ist, wenn man einem richtigen Schalter im Podozyten den Hebel umlegt, dann kann ich jeden dieser Mechanismen, sag mal gerade jetzt was diese Fußfortsatzverschmelzung angeht, vielleicht aushebeln und bräuchte eigentlich nur ein gezieltes Target. Kann das sein?
Ja, so würde ich das tatsächlich sehen. Wir haben das spezifische Target dafür allerdings noch nicht so wirklich richtig identifiziert. Also sagen wir es mal so. Ich glaube halt, dass es schon möglich ist, die Fußfortsatzregeneration auch medikamentös positiv zu beeinflussen. Aber so wie ich eben initial in den Erklärungen das schon ausgeführt habe, ist es auf der einen Seite ja auch so, egal was wir manipulieren, wir erzeugen eine Reaktion in der Zelle. Das bedeutet, die Endstrecke ist immer dieselbe bei den Zellen, dass sie immer dieses Effacement haben. Also wenn es uns gelingen würde, etwas zu finden, womit man wirklich spezifisch das Fußfortsatz-Effacement revertieren könnte, dann glaube ich, hätten wir das ideale therapeutische Konzept identifiziert. Daran arbeiten wir jetzt schon seit einigen Jahren, sowas zu finden, und das gelingt uns mit verschiedenen Molekülen auch teilweise. Aber wie gesagt, weil das eben alles allgemeine und nicht zellspezifische Signaltransduktionspathways sind, hat man natürlich auch immer die Gefahr, dass es ein hohes Nebenwirkungspotenzial hat. Ja, das ist tatsächlich das Problem an der Sache. Weil egal welchen Signaltransduktionspathway wir uns anschauen, der existiert natürlich dann nicht nur im Podozyten, sondern der existiert in allen anderen Zellen auch. Und wenn ich den in irgendeiner Form therapeutisch angehe oder beeinflusse, dann habe ich natürlich auch Nebenwirkungen an anderen Zellen, logischerweise.
Wenn man sich jetzt diese Signalwege nochmal genauer anguckt, was sind für die Podozyten Ihrer Meinung nach die physiologisch wichtigsten Signale und woher kommen sie?
Also ich glaube, dass für den Podozyten wirklich das Mikromilieu eine ganz besondere Rolle spielt. Und das ist etwas, was bislang in der Forschung auch noch nicht so wirklich berücksichtigt worden ist. Also ich glaube, es gibt ganz viele endokrine und parakrine Signale, die von Zelle zu Zelle weitergegeben werden. Und gerade der glomeruläre Crosstalk zwischen Endothelzelle und Podozyt spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle. Prominentestes Beispiel ist ja die Präeklampsie. Da ist der Crosstalk allerdings in die andere Richtung. Das heißt, der Podozyt produziert VEGF und die Endothelzelle hat den Rezeptor. Und nur wenn das VEGF auch am Endothel ankommt, dann macht die glomeruläre Endothelzelle ihren fenestrierten Phänotyp. Und wenn das fehlt, wie bei der Präeklampsie, wenn jetzt durch den löslichen VEGF-Rezeptor das VEGF weggefangen wird, dann balloniert das Ganze. Und andersrum arbeiten wir momentan an vielen Signalwegen, die vom Endothel direkt den Podozyten halt auch mit beeinflussen können. Ja, und das macht natürlich halt ganz viel Sinn, dass es da Faktoren gibt, die lokal vor Ort sind und dafür sorgen, dass die physiologische Funktion aufrechterhalten wird. Und möglicherweise muss man sagen, ist Proteinurie auch nicht unbedingt biologisch immer etwas Schlechtes. Es kann ja durchaus Situationen geben, in denen es ganz sinnvoll ist, wenn man plasmagebundene Toxine oder solche Dinge dann auch verliert und aus dem Körper irgendwie ausscheidet. Also Das sind schon Mechanismen, die nicht unbedingt immer nur pathophysiologisch relevant sind, sondern vielleicht auch physiologische Relevanz haben. Und da gibt es ein unfassbar komplexes Feintuning an Mechanismen, was sich da glomerulär an der Filtrationsbarriere abspielt. Und ich glaube, da kratzen wir momentan nur so ein bisschen an der Oberfläche von dem, was bisher bekannt ist.
Du hattest ja schon eingangs auch erzählt, dass der Podozyt sozusagen, wenn wir Husten haben, auch schon ein Kratzen im Hals bekommt. Also sprich, ganz viele Möglichkeiten da sind, die Podozytenfunktion zu beeinflussen. Und das ist natürlich erst recht bei Nierenerkrankungen so. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie sehen denn die idealen Wege aus, die Podozytenfunktion jetzt tatsächlich zu stabilisieren? Welche Medikamente würdest du sagen, sind da die geeignetsten Ansatzpunkte?
Also ich glaube, das, was wir momentan als supportive Therapie einsetzen, das hilft schon mal, weil es einfach alles, was den glomerulären Filtrationsdruck reduziert und damit die Proteinurie reduziert, hilft dabei, dass der Podozyt selber seine eigenen Regenerationsfähigkeiten dann auch nochmal wieder ausleben kann und wieder regenerieren kann. Und ansonsten muss man sagen, sind wir eigentlich noch auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Ja, also man kann noch nicht so wirklich trennen, welche Signale aus der Umgebung oder welche aus dem Milieu oder aus der internen Signalkaskade in der Zelle wirklich die 100% entscheidenden sind, weil das sind ja auch alles immer, also man muss aufhören, denke ich, eindimensional zu denken. Also gerade wenn man sich jetzt nur mit einem Signaltransduktionspathway beschäftigt, wie ich das auch oft in der Vergangenheit gemacht habe, dann läuft natürlich parallel noch ganz viel anderes ab. Ja, also es gibt ja immer die kanonischen Signalwege und dann gibt es die nicht kanonischen Signalwege und die werden durch alles Mögliche stimuliert und das hat natürlich einen massiven Einfluss auf den Crosstalk und alles, was man in vitro in der Zellkulturschale tatsächlich macht, also gerade der Podozyt ist jetzt vielleicht auch eine Zelle, die sich gar nicht für die zweidimensionale Zellkultur eignet. Und da sind natürlich ganz viele Bedingungen, unter denen diese Zellen im Normalfall stehen, überhaupt nicht gegeben. Und darum ist das auch alles nur so ein bisschen eingeschränkt zu beurteilen. Und was wir natürlich nie machen, einfach weil es auch in den dimensionalen Denkmustern, die wir in der Forschung einsetzen, überhaupt nicht abbildbar ist. Wir machen ja nie multiple Stimulationen mit multiplen Faktoren zur gleichen Zeit, sondern man macht immer alles so meistens jedenfalls one at a time und schaut sich dann die unmittelbaren Effekte an in der Frühphase in der Signaltransduktion und auch in der Spätphase vielleicht. Aber der Podozyt selber, der liegt ja nicht einfach nur so rum und reagiert, sondern der produziert ja selber auch Zytokine. Also es ist ein sehr vielschichtiges Netzwerk, was man dabei anschauen muss. Darum ist diese Frage nicht so ganz einfach zu beantworten, was jetzt der entscheidende Faktor tatsächlich ist.
Aber wenn man mal in das guckt, was wir haben, also du hast ja schon gesagt, supportive Therapie, da nehme ich jetzt mal einfach die RAS-Blockade als wesentlichen Mechanismus. Ich weiß nicht, wie weit für dich die SGLT2-Hämmer dazugehören. Und dann haben wir aber noch einige Immunsuppressiva, die ja auch oft eingesetzt werden. Steroide, Calcineurinhämmer, sind das alles Substanzen, wo du sagen würdest, ja, das stabilisiert auch den Podozyten oder sind es eher andere Mechanismen, die da greifen dann?
Also für manche dieser Substanzen ist es gezeigt, dass sie in der Zellkultur halt auch Effekte auf Signaltransduktion innerhalb des Podozyten haben. Also viele Immunsuppressiva, denen wird auch ein direkter Effekt am Podozyten tatsächlich zugeschrieben. Und das kann man auch tatsächlich sehen. Es gibt In-vitro-Experimente, wo man eben zeigt, dass Signaltransduktionswege gerade durch Calcineurin-Inhibitoren und eine Stabilisierung des Aktin-Zytoskeletts dort stattfinden kann. Als unmittelbare Folge der Behandlung mit diesen Medikamenten. Aber ich glaube, der überwiegende Teil, wenn man jetzt die klassische Podozytopathie, nämlich die FSGS nimmt mit ihren löslichen Faktoren, die wohl häufig auch eine Rolle spielen, dann sind es dann doch eben überwiegend Faktoren, die aus den T-Zellen, aus den B-Zellen oder aus dem Crosstalk zwischen den beiden entstehen. Und daher ist der Ansatzpunkt für mich der immunsuppressiven Therapie dann doch eher dort zu suchen, sozusagen, dass man als Ursache diese Faktoren behebt. Ich glaube, auch das ist ein Irrglaube zu denken, wenn man alleine sich mal anschaut, wie viele genetische Erkrankungen des Podozyten man mittlerweile kennt. Das sind ja bestimmt über 50 Gendefekte, die man mittlerweile in verschiedenen Familien identifiziert hat. Genauso wird es bei löslichen Faktoren auch sicherlich eine ganze Varianz an Faktoren geben, bestimmt auch im mehrstelligen Bereich, sodass es immer von der Situation abhängt, aber die Immunsuppressiva, glaube ich, die haben schon ihre Berechtigung in erster Linie, dass sie eben auch das Immunsystem beeinflussen und dass dann sekundär die Mitreaktion des Podozyten sich verändert. Steroide selber sind auch gezeigt worden, dass sie am Zytoskelett halt positive Effekte tatsächlich haben. Rituximab beispielsweise ist so ein Medikament, was wir ja auch gerne mal bei therapierefraktären FSGS-Formen einsetzen. Auch da ist angeblich ein stabilisierender Effekt am Zytoskelett nachweisbar. Ob das jetzt aber wirklich so eine Relevanz hat und so eine große Rolle spielt oder ob es nicht dann doch eher die immunsuppressiven Effekte sind, die dann wirken, das wage ich jetzt mal so ein bisschen in Frage zu stellen.
Jetzt, wenn wir nochmal in deine Forschungsthemen reingucken und so ein bisschen durchschaut, mit was ihr euch so in der Gruppe zuletzt beschäftigt habt, dann kommen ja da MicroRNAs vor, das Metabolom, ganz am Anfang hattest du ja schon erzählt, Signaltransduktion, TGF-Beta. Was denkst du denn am ehesten, wo wir in der näheren Zukunft wirksame Ansätze sehen werden oder können wir vielleicht nochmal da komplett neue Entwicklungen erwarten?
Also ich glaube schon, dass da noch relativ viel kommt. Das Problem ist eben, dass es so vielschichtig ist. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen eine Trichterfunktion finden, weil die unterschiedlichen Signaltransduktionsachsen sich alle in irgendeiner Form dann doch am podozytären Zytoskelett manifestieren. Und da denke ich, werden sich wahrscheinlich noch verschiedene unentdeckte therapeutische Achsen verstecken. Das Problem ist eben nur, wenn man daran manipuliert, dann hatte ich das vorhin ja auch schon mal erwähnt, dann muss man damit rechnen, dass keine zellspezifischen Signalwege sind, sondern dass diese Signalwege beispielsweise an anderen Zellen des Körpers, die ja auch ständig proliferieren, am Darm oder an anderen Organsystemen sicherlich eine erhebliche Nebenwirkungsrate dann generieren wird, wenn man da einen Pathway blockiert. Die Frage ist halt, wie lange muss man das mal blockieren? Das kann man alles noch nicht so richtig beantworten, aber das sind alles spannende Achsen und ich glaube schon, also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir irgendwann mal eine spezifischere Therapie haben, die wirklich auch direkt am Podozyten wirkt. Der Bedarf ist auf jeden Fall halt da, auch wenn es jetzt keine Therapie sein wird, die die Erkrankung selber in irgendeiner Form angeht, sondern mir schwebt eher dann doch eine zusätzliche, aber podozytenspezifische supportive Therapie vor, mit der man dann in der Lage ist, die Zellen dann auch positiv direkt zu beeinflussen. Und das ist so das, was ich glaube, was möglicherweise halt in der Zukunft nochmal kommt. Und die MicroRNAs beispielsweise sind auch ein sehr spannendes Thema, muss man sagen. Auch die spielen sicherlich im zellulären Crosstalk eine sehr, sehr große Rolle. Und da gibt es natürlich auch schon therapeutische Ansätze, dass man da mit Antagonien arbeitet. Da wird auch in der Nephrologie schon einiges gemacht. Tatsächlich, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da in Zukunft was Neues rankommt.
Ja, da kommt dann also noch einiges auf uns zu. Und als Schlussfrage wollte ich Sie jetzt noch fragen, wir haben ja jetzt immer mehr Erkenntnisse über pathologische Einflüsse von Umwelteinflüssen. wenn man jetzt nochmal das Stichwort Mikroplastik angeht, das sind ja da teilweise Substanzen, die hat unser Körper noch nie gesehen oder sagen wir die letzten hunderte Jahre nicht gesehen und auch der Podozyt nicht. Sie haben sich da, glaube ich, auch forschungsmäßig damit beschäftigt. Was sind Ihre Erkenntnisse? Gibt es unmittelbare Einflüsse von Mikroplastik auf die Podozyten oder ja, unterliegen die eben diesen Umwelteinflüssen? Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, gibt es tatsächlich. Also abgesehen davon, dass wir selber im Moment an Mikroplastik arbeiten in Fischmodellen, weil das natürlich ein Teil sozusagen der Nahrungsendstrecke dann halt auch bildet, gibt es beispielsweise aus China Daten, die sehr schön eigentlich Particulate Matter Exposition in den Ballungsgebieten, in den Großstädten Chinas zeigen, in denen dann auch überzufällig häufig eben diese verschiedenen podozytären Erkrankungen vorkommen. Ich denke jetzt in erster Linie an die membranöse Glomerulonephritis. Da gibt es wunderbare Korrelationen. Man muss noch mal schauen, also bislang, und das versuchen wir tatsächlich gerade ganz aktuell, bislang ist es noch niemandem gelungen, wirklich Mikroplastik in der Niere selber dann auch nachzuweisen. Da braucht man auch spezielle Methoden dafür. Wir haben hier so ein Fraunhofer-Kooperationsprojekt, wo wir mit speziellen Mikroskopen dann Plastik auch nachweisen können. Und da bin ich auch mal gespannt, in welcher Dimension das funktioniert. Wenn man in Zellkultur Mikroplastikexpositionen macht, dann merken die Zellen das schon. Also das ist aber auch wiederum nichts Podozytenspezifisches, aber vielleicht ist es eben dann doch wieder so eine Art Achillesferse am Glomerulus, was dann dazu führt, dass es dann eben zu einer Proteinurieentstehung kommt. Also ich glaube, das ist auch nochmal wieder ein spannendes zusätzliches Forschungsfeld und ja, da arbeiten wir im Moment gerade an Autopsiebefunden und verschiedenen anderen Sachen.
Also es bleibt auf jeden Fall extrem spannend. Ich glaube, wir haben jetzt einen super Eindruck bekommen, einerseits wie komplex der Podozyt, das glaube ich, kann man auch dem Podozyten ansehen, wenn man ihn mal in der Elektronenmikroskopie gesehen hat, wie komplex er einerseits gebaut ist und wie faszinierend und wie komplex aber auch die Wechselwirkungen in dem Milieu sind und wie schwierig es dann natürlich trotzdem ist, obwohl jetzt mal keine 100 Zellen drumherum sitzen, sondern nur wenige andere Player mit da sind, eigentlich da Einfluss zu nehmen und die Physiologie und Pathophysiologie günstig zu beeinflussen. Lieber Mario, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein super spannendes Gespräch und tolle Einsichten. Ich hoffe, dass wir vielleicht in der Zukunft wieder mal Gelegenheit haben. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir und sagen auch zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tschüss und auf Wiedersehen und wir hören uns in Kürze wieder. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Gerne.